Wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, wie angekündigt, heute mal nicht am Samstag, denn wir haben viele tagesaktuelle Themen mit dabei. Die Woche war ja die große Earnings-Woche und ja, wir hatten es diesmal leider nicht geschafft, etwas zu streamen davon. Aber wir hatten in der letzten Folge angekündigt, dass es gut sein kann, dass wir dann am heutigen Tag, also am Freitag, den 31. Juli, dann eine vorgezogene Folge bringen, damit man hier dann eben nicht sozusagen den kalten Kaffee serviert bekommt. Und ich glaube, es hat sich definitiv gelohnt. Also gestern Abend Livestream wäre bestimmt auch ganz gut gelaufen. Amazon zweistellig im Plus gewesen. Und auch bei Apple gab es eine große Bewegung, aber in die andere Richtung. Und es war eigentlich wie am Tag davor, dass es einen großen Gewinner gab und einen großen Verlierer. Nämlich am Mittwoch haben ja Meta und Microsoft ihre Zahlen veröffentlicht. Microsoft hatte nach den Zahlen den größten Kurssprung seit 2008, also seit der Finanzkrise, zeitweise über 15% im Plus gewesen. Und ich glaube, man kann auch sagen, also die Zahlen, ja, die können da nicht so schlecht gewesen sein und sind sie auch nicht. Also die Zahlen vom Mittwoch, die werden wir nur kurz besprechen, denn wir sind uns sicher, dass die meisten von euch die ohnehin schon kennen. Aber was eben so wichtig jetzt ist, auch so für die Perspektive auf die nächsten Wochen, Monaten, Jahre, was das Ganze angeht, denn auch da gab es ja wirklich einige interessante Themen. Und da muss man sagen, ja, der Markt, er spielt extrem verrückt. Und nun ist aber auch so ein bisschen klar geworden, nachdem man ja so die letzten Tage einfach eher mal so dran gedacht hatte, ja, so ein bisschen Sektorshift. Aber es hat auch damit zu tun, dass eine ganz bestimmte Person ja damit nun in Verbindung gebracht wurde. Wir haben ja vor einigen Monaten vom German Wunderkind auch berichtet, Leopold Aschenbrenner, der ja so als der neue Börsenstar gefeiert wurde. Aber man sieht, wie demütig man immer sein sollte, denn nun ist es eben ja doch so ein bisschen passiert, dass er vom Wunderkind zum großen Buhmann avanciert ist. Zum aktuellen Stand, zumindest laut den Meldungen, befindet sich nichts mehr im Portfolio. Also wirklich schon extrem wild, aber jetzt würde ich mal sagen, Michael, gib uns mal Einblicke. Was ist denn da los? Warum gab es jetzt diese krassen Bewegungen in der Woche? Also am Anfang war ja Software, ist ja extrem nach oben geschossen, alles Cloud-Infrastruktur hat verloren. Und jetzt gestern am Donnerstag hat es da einen krassen Shift gegeben, nachdem am Morgen Software immer noch ganz gut dagestanden ist.
Ja.
Und am Abend, wenn man so reingeschaut hat, waren auf einmal so Werte wie Nebius über 30% im Plus. Erzähl mal, was ist genau dafür verantwortlich und was hat das alles mit Leopold Aschenbrenner zu tun?
Ja, genau, es ist ganz schwer, da überhaupt jetzt einen guten Einstieg zu finden. Genau, wir hatten ja diese Stärke im Softwaresektor und es gibt weiter diese Antikorrelation, sage ich mal. Also ein Sektor stark, der andere schwach. Das hatte sich ja so ein bisschen, ja, abgeschwächt. Aber in den letzten Tagen wurde es dann doch noch mal irgendwie klarer, dass als die ganzen KI-Infrastrukturaktien wieder unter Druck geraten sind, dass da das Kapital in Standardwerte geflüchtet ist, also auch so Dividendenwerte. Die sind ja, also mein Langweiler-Depot steht auf Allzeithoch und in denen hat das überhaupt nicht interessiert, was hier los ist. Also da ist das Geld reingeflossen und auch Salesforce, SAP, ServiceNow und Co. sind ja richtig gut gelaufen. Auch Adobe oder so ja, Krücken, sage ich mal, wie Wolters Kluwer, ne, die wo gar nichts ging. Und viele Aktien aus dem KI-Infrastruktursektor. Man muss ja schon wirklich sagen, das war ein Crash und das war Panik, Angst. Und viele Aktien schon 50% vom Hoch weg. Und das ja innerhalb von 4, 5 Wochen. Also das war, glaube ich, einer der schnellsten Kursstürze in so Momentum-Titeln, die es seit vielen, vielen Jahren gab. Und das war jetzt schon außergewöhnlich. Man hat sich natürlich schon gefragt, woran liegt das? Normale Gewinnmitnahmen, dann halt wird das verstärkt durch Stop-Loss-Wellen? Ist das Angst, dass irgendwie die CapEx-Ausgaben doch schneller als erwartet enden? Da gab es ja auch so Meldungen von wegen, dass JP Morgan so ein Ende des Speicherpreisbooms schon dieses Jahr erwartet. Also es gab so ein paar Gründe, wo man sagen könnte, okay, no, gibt halt mal Gewinnmitnahmen. Und die Aktien sind ja auch sehr gut gelaufen. Aber dann kam ja gestern Morgen raus, dass wir haben drüber über ihn gesprochen, du hast gesagt, Leopold Aschenbrenner, der hatte ja mal dann dieses Essay Situational Awareness rausgebracht und darauf aufbauend dann ja auch einen Fonds gegründet, Der hatte eine unfassbare Performance, also über 1000%. Und die Rendite seit Jahresbeginn lag Ende Juni bei 439%. Muss man sich mal vorstellen. Aber nur mal rein von der Logik her, wie schafft man es, bis Juni, selbst wenn einzelne Aktien so gut gelaufen sind, 439% zu erzielen? Das geht natürlich nur mit irgendwelchen brutalen Hebeln halt. Ne? Und da muss eigentlich bei jedem klar sein, das Ding ist brutal riskant, was er dort gefahren ist. Und wie es dann so häufig ist, wenn es da mal wackelt am Markt, dann geraten solche stark gehebelten Fonds oder auch Trader, private Trader, ich habe das so oft schon erlebt, dass dann Leute ihr Depot verzehnfacht haben und dann geht's halt innerhalb von einer Woche oder einem Monat auf null. Dass, wenn der Wind mal dreht, dann, wie heißt das so schön, dieser Spruch von Warren Buffett, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer eine Badehose anhat oder irgendwie so, ne? Und das ist halt echt krass. Da hat es den sowas von zerlegt einfach, muss man sagen. Es war ja ein Fonds, der war, ich glaube, jetzt fast 25 Milliarden Dollar schwer. Also ist auch immer wieder Gier frisst Hirn bei den Anlegern dann gewesen. Die haben gesehen, ah, hier hat jemand richtig fette Performance. Und wenn die Performance dann kommt, dann knallst du das ganze Geld immer weiter rein, bist aber meistens schon eher am Top, ja, und irgendwann endet sowas halt. Und so war es halt hier. Und er hatte ja richtig stark und auch gehebelt auf diese ganzen, ja, KI-Profiteure gesetzt. Darum ging es ja auch in seinem Essay. Das waren ja die Chip-Hersteller, die die KI-Infrastruktur bauen. Das waren dann so Aktien wie Bloom Energy, Nebius. Also ich will mal sagen, schon Aktien, die sehr stark schwanken. Und ich meine, wenn man diese Aktien dann auch noch irgendwie gehebelt oder mit Margin handelt, dann kann das, wenn die Aktien mal fallen, und wir wissen, SK Hynix war auch dabei, ich meine, die Aktien sind ja 30-40% gefallen, wenn du dann gehebelt aktiv bist, dann kannst du dir vorstellen, dass dein Eigenkapital schneller schmilzt wie das Eis in der Sonne. Gleichzeitig war er ja auch noch bei den ganzen Software-Titeln auf der Short-Seite. Und da, wir haben es gerade gesagt, gab es ja diesen ordentlichen Bounce. Dann kam auch dazu, das war auch irgendwie krass, ich muss das nochmal gucken, wie ich das nochmal zusammenbekomme. Es gab ja dann so Meldungen auch, also so dann Gerüchte hat da, glaube ich, Citadel oder so gestreut. Es könnte ja auch eine Zinserhöhung kommen. Ja, und es hat natürlich nochmal diese ganzen Aktien unter Druck gesetzt und hat ihn immer weiter an die Wand gefahren. Also da waren auch wirklich Leute aktiv, die dann stark gegen ihn gewettet haben, sagen wir es mal so, ja, und wenn du dann halt, wie gesagt, und das ist ja das Problem, wenn du groß bist und dann die Leute einen Fokus auf dich haben und die wissen, welche Position du hast, wie stark du gehebelt bist, dann können die das Ding halt auch gegen dich ausspielen einfach, ne, und da hatte man das Gefühl, dass das so war, und das hat halt irgendwann dazu geführt, dass er anscheinend anfangen musste zu verkaufen, oder die Broker haben angefangen, die Positionen zu verkaufen. Und das war wohl auch der Grund, wieso dann viele Aktien, auch Nebius und Co. Ich meine, das sind spekulative Aktien, aber ey, dann irgendwie 20-30% verlieren am Tag, das ist ja schon Wahnsinn gewesen. Oder SK Hynix, was da in Korea abging. Ne, das waren halt dann Notverkäufe, und dann gerätst du halt in Gefahr, dass dann, ich glaube, es waren Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, die mussten einschreiten, ne? Und die hatten Nachschussforderungen und haben gesagt, ey, du schießt entweder Geld nach oder er ist Feierabend hier. Und er wollte ja auch nochmal neues Geld einsammeln, weil er gesagt hat, es ist alles übertrieben. Aber am Ende war es jetzt so, das berichtet das Wall Street Journal, dass er also das komplette öffentliche Aktienportfolio, was um die 16 Milliarden Dollar wert war, in einem Blockdeal an Citadel verkauft hat. Anscheinend zu einem großen Abschlag. Denn wenn er es nicht mit einem Abschlag verkauft hätte und dann über die Börse verkauft hätte, dann hätte er bei so Aktien wie Nebius und so weiter nochmal wahrscheinlich die Kurse richtig fett gedrückt. Also ja, das war schon eine richtig böse Situation, muss man sagen. Und das zeigt einmal wieder, selbst wenn du schlau bist, selbst wenn du ein Wunderkind bist, du den krassesten IQ hast, am Ende sind solche Hebel und Gier trotzdem tödlich, und der Markt, der kann dich trotzdem platt machen einfach. Deswegen auch nochmal hier, wir haben es oft gesagt, übertreib es einfach nicht mit den Hebeln oder lass sie komplett weg, denn du kannst 3 Jahre lang erfolgreich sein oder 2 Jahre oder 5 Jahre, ist es ja auch egal. Wenn du aber immer weiter hart am Wind segelst und dann denkst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, und dann denkst du, es läuft immer so weiter, und irgendwann, es reicht ja nur mal ein Monat. Ich meine, die Korrektur sind 10% im Nasdaq. wenn dich sowas dann aus der Bahn wirft, dass du pleite gehst, dann hast du einfach vorher verdammt viel Glück gehabt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Oder du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie während Corona einige Glücksritter. Deswegen, es kommen immer auch andere Zeiten und die muss man auch überstehen, ne? Deswegen, nicht zu gierig werden ist hier, glaube ich, dann, ja, die Quintessenz aus dem Ganzen.
Ja, also angeblich ist er mit einem Viererhebel unterwegs gewesen und da er auch so Aktien wie Sandisk und so drin hatte, die dann ja mal recht schnell über 50%.
Ich meine, die verlieren 20% am Tag. Mit einem Viererhebel bist du innerhalb von einem Tag pleite, wenn das Ding so, das ist doch, ich meine, wie krank ist das? Das kann doch nicht funktionieren einfach. Also es kann monatelang funktionieren, aber nicht ewig. Irgendwann ist eigentlich zu 100% klar am Ende, dass das Ding irgendwann gegen die Wand fährt, ne? Also.
Wir hatten ja auch schon damals davor gewarnt. Es war ja auch eine ähnliche Story. Cathy Wood galt ja in der Corona-Zeit auch als der große Messias. Und hinterher haben sich dann wieder alle drüber lustig gemacht. Wobei man sagen muss, die haben sich eigentlich ganz gut erholt, weil das kann man natürlich auch nicht mit der Story vergleichen. Und man muss da immer auch zur Vorsicht so ein bisschen mahnen, weil auch bei uns in Deutschland tatsächlich das Thema da um Leopold Aschenbrenner recht hohe Wellen geschlagen hat. Also so teilweise sind da auch die YouTube-Videos extrem stark geklickt worden. Aber es ist halt immer so, ihr müsst euch vorstellen, wie viele Millionen Anleger es am Markt gibt oder auch wie viele verschiedene Hedgefonds es gibt. Es gibt immer welche, die extrem stark outperformen und ihr könnt auch sicher sein, im nächsten Crash wird es dann wieder welche geben, die genau das richtige Timing hatten, aber dass die davor 97 Mal das falsche Timing hatten, das wird dann wieder nicht erwähnt. Ja, es gibt ja auch gerade wieder Spekulationen. Einer, wo damals bei The Big Short mitgemacht hat, der ist gerade auch wieder in einem ähnlichen Umfeld tatsächlich wieder short in einigen Dingen, weil er sagt, es geht gerade wieder so bei ihnen im Immobilienmarkt, auch was so Kredite angeht, wieder in eine falsche Richtung, aber bisher hat sich halt auch noch nichts getan, deswegen wenn man solche Hypes dann mitbekommt, dann ist es in der Regel ohnehin schon zu spät, ja, und wie es Micha richtig gesagt hat, also ich glaube, da hat Citadel auch, also schon sehr fragwürdig, was so in Amerika abgeht. Also einfach dann irgendwie so ein paar Gerüchte gestreut und jetzt am Endeffekt sind sie der Nutznießer, weil sie quasi fast das komplette Portfolio zu einem deutlichen Abschlag dann gekauft haben. Also ja, da sieht man eben, ist ein Haifischbecken und ja, also
am Ende hast du auch keine Freunde bei sowas, ne? Wie gesagt, denn wenn andere Leute wissen, sie können mit dir Geld verdienen, wenn sie dich platt machen und dann kommen sie quasi an und sagen, ja, komm, ich bin so nett und kauf dir dein Portfolio ab mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich zweistelligen Prozent Abschlag, da gibt's keine Freunde an der Wall Street und beim Geld hört, wie gesagt, ne, vor allen Dingen an der Börse die Freundschaft aus, da geht's immer nur ums eigene Überleben und es ist schade halt, ne, aber es sorgt natürlich auf der anderen Seite dann für krasse Chancen einfach, also bei mir war es gestern, ich glaube, mit der beste Tag des Jahres, ich hatte es ja gesagt, ich habe im Chipsektor schrittweise aufgestockt, war dann aber auch teilweise schon im Minus wieder mit Micron, ich hatte Micron, Intel, die AT&S, SK Hynix, Bloom Energy. Und bei Bloom Energy war es ja so, die Aktie war nach den Zahlen, die hatten ja sehr starke Zahlen, Prognose erhöht, alles bombastisch, da war die Aktie 10% im Plus, dann, das war ja Mittwoch, dann ist die gebröckelt, ich habe gekauft, da war sie noch leicht im Plus, dann ist die auf einmal, ich glaube, auf 8% ins Minus, dann war die Fed-Sitzung, dann ist sie wieder 8% ins Plus gedreht, da dachte ich, geil, ne, ihr Trottel, macht doch nicht so einen Stress hier, ne, läuft doch wieder, und dann in der letzten Stunde kam wieder der Abverkauf. Da war das Ding 10% im Minus. Ich denke mir so, das darf doch nicht wahr sein. Und am Donnerstagmorgen war sie ja nochmal tiefer im Minus, weil die Zahlen zuvor nicht gut angekommen sind. Also das ist... Und dann auf einmal macht dieses Ding über 30% plus am Donnerstag. Alter, das ist... Und heute Morgen, wir nehmen ja Freitag früh auf, nochmal 10% im Plus. Da sieht man, wie verrückt dieser Markt ist. Und wenn du da dann mit irgendwelchen Hebeln agierst, dann, ja, da wirst du verrückt und ich habe ja mein Trade Republic Depot, ne, das war gestern 14% im Plus, nur mit Aktien, aber weil ich halt dann in diesem Sektor aktiv war, da sieht man halt auch, was ohne Aktien passiert, aber das ist auch die Tage davor natürlich gefallen, weil ich natürlich nicht das Tief getroffen habe, das gehört auch dazu, also wenn dann irgendjemand mal schön postet, der hat 14% Gewinn gemacht, ja, Glückwunsch dazu, aber die Tage vorher wird er wahrscheinlich dann ordentlich auf den Deckel bekommen haben, so war es ja bei mir auch, ne, aber unterm Strich ist es ja immer wichtig, was zählt, aber es ist immer wieder eine schöne Lektion gewesen, dass man immer geerdet sein sollte an der Börse, ne? Und niemals hier denken sollte, man wäre der Superheld und man hätte das verstanden. Aber es gibt halt immer wieder jeder neuen Börsenphase kommen Leute halt neu an die Börse, die vorherigen Phasen noch gar nicht erlebt haben. Und die denken halt wirklich, das ist das Normale und ändert sich im Endeffekt gar nicht. Und irgendwann werden sie es dann halt auch mit lernen wieder, ne? Wie dann die Realität aussieht.
Genau, und wie die Realität aussieht, das schauen wir uns mal jetzt an, denn es gab ja auch wirklich ein paar handfeste Sachen diese Woche, nämlich die Earnings von den Big Four. Alle waren mit dabei, außer Alphabet. Von denen wissen wir ja schon, wie sie die Zahlen, also was sie da vorgelegt haben, und da waren folgerichtig die Woche die anderen vier GAFAM-Werte mit dabei. Davor noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos, denn gerade in solchen volatilen Zeiten ist natürlich auch wichtig, dass man hier einen zuverlässigen Broker hat, der dann irgendwie einem auch nicht irgendwie das Handeln schwer macht, verbietet, der einem dann auch günstige Konditionen bietet und auch viele Börsenplätze. Und da ist der Smart Broker einer der umfangreichsten im deutschsprachigen Raum und auch günstigsten. Mit 30 Börsenplätzen habt ihr die Möglichkeit, an über 40.000 Aktien mit dran teilzuhaben am Handeln. Ihr habt über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren, ihr könnt da ETFs kaufen, echte Kryptowährung, ihr habt da also auch eine Wallet hinterlegt, also alles, was das Herz begehrt. Und der Clou ist für unsere Zuschauer, wenn ihr euch da anmeldet über unseren Link, bekommt ihr automatisch ein 30 Euro Amazon-Bruchstück in den ersten Wochen eingebucht, dafür müsst ihr nichts tun, also kein Geld einbezahlen, Mindesttrades, sonst irgendwas. Das ist ein Dankeschön von unserer Seite aus an euch, dass ihr da auch hiermit helft, die Arbeit auf dem Podcast zu finanzieren. Deswegen schaut euch gerne mal den Smart Broker ganz unverbindlich an, und damit dann auch wieder Werbung Ende. Ja, wir starten ganz kurz rein mit den Zahlen vom Mittwoch. Meta, pfui, Microsoft, hui. Also ich habe es ja vorher schon erwähnt, der größte Gewinnanstieg, also der größte Kursgewinn seit 2008. Und da muss man vorstellen, da lag ja auch mal Corona und so dazwischen. Also das ist schon ein Wort, ja. Also die haben da mal mehrere hundert Milliarden zugelegt. Und man muss halt eben auch einfach sagen, es unterstreicht auch so ein bisschen das, was wir ja auch so die letzten Monate immer wieder mal so gebetsmühlenartig wiederholt haben, dass es eigentlich wenig Sinn macht, dass Microsoft so unter Druck geraten ist, nachdem ja auch schon die Zahlen davor wirklich hervorragend waren. Und da hat jetzt Microsoft dann eben sich mal gedacht, also wenn es keiner wahrhaben möchte, dann hauen wir jetzt halt einfach mal noch krassere Zahlen raus. Und ja, genau so ist es dann eben auch gekommen. Azure ist um 43% gewachsen. Also wirklich wieder ein Fabelquartal, das sie da ausgerufen haben. Aber auch ansonsten Umsatz plus 18%, Operating Income plus 18%, Net Income plus 31%. Also man fragt sich echt noch so, wo das Ganze hingehen soll, wachstumstechnisch. Also immer wenn man denkt, ja, aber jetzt kann doch gar nicht mehr so viel mehr dann kommen. Also diese Big Techs, das ist immer wieder erstaunlich. Und das ist auch eben einer der Gründe, warum ich diese Aktien so liebe und eben auch mit in den größten Gewichtungen bei mir im Portfolio habe. Weil die es immer wieder aufs Neue schaffen, auch eben sich wieder neu zu erfinden, immer wieder neue Wachstumsquellen anzuzapfen. Ich weiß nicht, gab es irgendeinen Hahn der Suppe bei Microsoft? Denn ansonsten gehen wir mal nahtlos zu Meta über. Oder was sagst du so als Fazit zu Microsoft?
Microsoft, die Kursreaktion war vor allen Dingen ja auch deshalb stark. Klar, das Azure-Wachstum hat sich nochmal beschleunigt. Aber ich glaube, Microsoft macht's, also Stand jetzt, ein bisschen besser als zum Beispiel auch Alphabet oder auch Meta, die abgestraft wurden, weil die ihre Cashflows komplett zersäbelt haben. Ich meine, Meta war noch minimal positiv beim Free Cashflow. Alphabet ist ja erstmals ins Negative gerutscht und Microsoft war da eben noch deutlich positiv und das kam halt auch sehr gut an. Plus die ganzen Aussagen zur Cloud, das hören wir auch gleich bei Amazon nochmal. Also, wenn man sich das alles so anschaut und so hört und auch für die Zukunft, dann muss man ja doch sagen, die machen alles richtig, nehmen jetzt die Milliarden in die Hand, aber haben über die kommenden Jahre, sofern hier nicht irgendwie alles einbricht, halt Wachstumsraten und auch ein Business geschaffen. Das sind Gelddruckmaschinen dann am Ende, ja. Und dementsprechend, also bei Microsoft, die sind eh noch breiter aufgestellt. Es lief halt alles sehr gut. Und vor allen Dingen der Umsatz war deutlich über Erwartung, aber auch das Ergebnis. Und ja, die Cloud ballert ohne Ende. Aber auch, was, glaube ich, gut lief, der Copilot Über 30 Millionen bezahlte Seeds sind da jetzt drinne. Also von wegen, die sind da abgehängt und so. Oder Software braucht kein Mensch mehr, hat man halt auch bei Microsoft wieder nicht gesehen. Also von daher passt das. Und ich habe sie ja auch jetzt im Langfristdepot. Wir haben sie ja auch im Goldesel Langfristdepot. Ich habe sie sogar mal nachgekauft und das ist jetzt schön aufgegangen, Stand jetzt.
Ja, bei Meta, da gab es ja zumindest mal so dem Kurs nach nicht viel Positives zu berichten. Es waren halt keine Beats mit dabei, eher dann so eine kleinere Enttäuschung. Und ja, man hat bei Meta halt immer noch so, ich habe irgendwie immer noch so das Gefühl, es herrscht immer noch so dieses Metaverse-Thema, so was so umhergeistert, dass man vor allem bei Meta immer besonders Angst hat, dass sie viel zu viel Geld ausgeben. Und das scheint auch aktuell so ein bisschen so der Stand der Dinge zu sein. Also sie hatten an sich gutes Wachstum. Also der Umsatz ist um 28% gewachsen auf über 60 Milliarden. Man muss allerdings auch sagen, die Kosten, die sind halt wieder explodiert. Also 55% plus bei den Kosten. Das hat dann natürlich jegliches Umsatzwachstum aufgefressen. Also das Net Income ist sogar um 14% rückläufig gewesen zum Vorjahr. Also das war schon etwas schwierig dann in der Kommunikation und vor allem dann die Umsatzprognose ist dann eben hinter den Erwartungen geblieben. Also im Schnitt hatte man mit 63 Milliarden gerechnet und Meta hat 61 bis 64 Milliarden in Aussicht gestellt. Also das heißt, nur wenn sie ihr absolutes Top hier treffen würden, dann wären sie sozusagen über dem Konsens. In den meisten Fällen wären sie eben eher darunter. Ja. Und dann die Investitionsspanne, die wurde auch leicht angehoben, zwar nur am Bottom, aber es ist halt trotzdem eine Anhebung. Und gerade bei Meta sind halt viele doch so ein bisschen skeptisch, ob sich das Ganze so wirklich refinanziert, wie sie sich das vorstellen. Einige haben auch schon Angst, dass sie Überkapazitäten in der Rechnung, also bei den Rechenzentren aufbauen könnten. Und ja, halt weiterhin schwierig, da sie ja immer noch so dieses One-Trick-Pony sind. Und wehe, es geht mal so ein bisschen in eine andere Richtung im Werbemarkt. Ja, dann sieht es da schwierig aus. Das ist aber auch eben meiner Meinung nach immer noch der Grund, weshalb Meta auch berechtigterweise die von den Bewertungskennzahlen her die günstigste Aktie bei den GAFAM-Werten ist. Und es zeigt sich halt wieder, Meta ist immer wieder mal für so ein ja Quartalgut, das eben nicht so gut ankommt. Ich frage mich immer, wann in den letzten Jahren hat es das beispielsweise mal bei Microsoft gegeben? Das hat es halt irgendwie nie wirklich gegeben, ja. Und auch bei Alphabet und Amazon, da hat es nie so, Amazon zwar auch mal so ein bisschen Enttäuschung, aber so diese krassen Enttäuschungen, die sind da halt doch eher rar gesät. Und bei Meta ist es halt doch irgendwie der andere Fall. Also die sind, glaube ich, bei den GAFAM-Werten auch der Wert, der dann immer so mal am ehesten so das Enttäuschungspotenzial dann hat. Und ja, das sorgt dann halt eben dafür, dass sie halt hier auch eben in einer anderen Range als die meisten anderen
sind. Ich glaube, der Zuckerberg, der beißt sich dann oft an Sachen fest und will dann auf Teufel komm raus aufholen und stellt dann neue Mitarbeiter ein oder haut nochmal einen raus bei den Ausgaben und deswegen, du hast recht, deswegen ist sie, glaube ich, oder wird so bleiben, dass sie immer niedriger bewertet ist. Es gab ja beim Ergebnis, also deswegen ist das Ergebnis auch deutlich unter Konsens gewesen, ja, glaube ich, noch so Einmaleffekte, Rechtsstreitigkeiten, das ist ja auch immer so ein Thema bei Meta. Ja, wie schützt man die Jugendlichen vor Social Media? Bin da auch eher gesagt, ja, mittlerweile, dass man da ein bisschen aufpassen muss, ne, dass die Jugendlichen nicht zu früh daran geführt werden. Und das ist halt auch so eine Gefahr bei Meta in Zukunft. Plus, ich glaube, er hatte auch gesagt, diese ganzen, es gibt jetzt die Hoffnung, dass sie ihre Cloud-Kapazitäten auch vermieten könnten und so weiter. Das hat aber auch so ein bisschen, das wird geprüft und so, aber es hat sich jetzt nicht so angehört, als ob das jetzt kurzfristig zu irgendwelchen neuen Umsatzströmen führt, weil man ja alles angeblich selbst benötigt und so weiter. Also, ja. Die Aktie macht nicht so viel Spaß in letzter Zeit. Kerngeschäft läuft, wie gesagt, weiterhin bombastisch eigentlich, aber ja, es ist halt, ne, es gibt halt einiges an Gegenwind trotzdem für die Aktie.
Ja, und auch wenig Euphorie haben die Apple-Zahlen ausgelöst, lag aber wie so oft nicht an den aktuellen Zahlen, sondern eher dann, was man so in Aussicht gestellt hat, weil es da doch einige Probleme aktuell auf operativer Basis zu geben scheint, die dann eben auch dafür sorgen, dass man weniger Umsätze und Gewinne macht, als man das vielleicht könnte. Nachbörslich hat man gestern über 6% verloren, nachdem die Zahlen veröffentlicht worden sind. Aber wie gesagt, das abgelaufene Quartal ist ein wirklich hervorragendes gewesen. Apple ist um 16% gewachsen. Das ist ja lange Zeit so auch eben der große Kritikpunkt gewesen, dass sie wenig bis gar kein Wachstum mehr hatten. Zwar immer mal so ein bisschen mit Financial Engineering die Gewinne verbessert, aber umsatztechnisch war das doch ein wirklich sehr starkes Quartal. Ja, auch der Gewinn der Aktie ist um 29% sogar gewachsen. Also das lag sogar über den Erwartungen von den Analysten, ähnlich wie eben der Umsatz. Aber das große Problem, das sind die Prognosen dann gewesen. Denn fürs laufende Quartal, da erwartet Apple zwischen 9% und 11% Umsatzwachstum. Und die Markterwartung, die lag aber bei 12%. Also nicht mal, wenn man die Top-Line hier treffen würde, wäre man auf Marktkonsens. Das ist dann natürlich in der Regel immer eine Enttäuschung. Ja. Vor allem auch bei Apple, die halt weiterhin eine recht sportliche Bewertung natürlich aufrufen, gerade für so einen Hardware-Hersteller. Und da hat man eben auch gesagt, also iPhone-Umsätze, die sollen im mittleren 10%-Bereich wachsen. Da hätten die Analysten eigentlich auch fast eher schon im hohen 10%-Bereich gerechnet. Also der Durchschnitt lag hier so bei 17,6% von den Erwartungen. Und Tim Cook hat halt eben dann auch noch in der Analystenkonferenz gesagt, dass so langsam die Lieferketten an ihre Grenzen dann stoßen. Also es fehlt wohl Fertigungskapazität für die Produktion der Apple-eigenen Produkte. Vor allem die Mac-Sparte hat da gerade große Probleme. Und dann eben auch zusätzlich die Speicherpreise, die hier ja deutlich auf die Margen sich dann auswirken können. Denn man kann ihnen nicht alles weitergeben. Und das sorgt dann eben dafür, ja, dass es aktuell so eher so ein bisschen eine Enttäuschung, vor allem bei den Aussichten dann gewesen ist, obwohl das Hauptgeschäft oder ja, die Geschäfte aktuell eigentlich ganz gut laufen. Also das kann man schon so zusammenfassen, sagen, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Aber man muss halt eben immer bedenken, wo Apple bewertungstechnisch auch weiterhin steht. Dass immer noch viele Fragezeichen sind, was die KI-Strategie dann angeht. Aktuell werden sie immer noch dafür gelobt für diese hybride Strategie, da sie hier eben wenig bis gar kein Geld aktuell ausgeben. Mittelfristig, also so auf die nächsten paar Jahre, wird sich dann zeigen, ob sich das Ganze wirklich so ausbezahlt oder ob man dann auf einmal halt so ein bisschen der Sklave von denen ist, die halt dann eben doch hier die großen Investitionen getätigt haben. Das wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren dann eben zeigen, aber unter dem Strich kann man, glaube ich, sagen, als Aktionär, man kann durchaus zufrieden mit dem Quartal sein. Also das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau dann, aber auf jeden Fall nachvollziehbar, dass die Aktie jetzt dann hier eben erstmal nicht positiv darauf reagiert hat, sondern eher ein paar Prozent nach unten gegangen ist.
Ja, genau. Also die ist ja brutal gelaufen einfach jetzt im Vorfeld. Ja. Also es hätte da noch kommen sollen, dass das nochmal weiter nach oben geht. Da hat man sich ja eh schon gewundert. Das war ja wieder, glaube ich, auch so gefühlt der sichere Hafen einfach, wo Geld reingeflossen ist. Also ja, kurzfristig schien das auch etwas übertrieben, aber ja, Glückwunsch trotzdem, die da vorher dabei waren und jetzt halt ein kleiner Rücksetzer, ich denke. Nicht so dramatisch.
Ja, genau. Aber umso erfreulicher und ein regelrechtes Kursfeuerwerk hat's bei Amazon gegeben. Die haben mal wirklich einen rausgehauen, besonders auch hier das Hauptaugenmerk ist auf der Cloud gelegen, denn AWS, die sind ja lange Zeit sogar unter 20% gewachsen, jetzt zuletzt gab es schon so eine Kurve nach oben, aber AWS hat jetzt mal so richtig einen rausgehauen, noch im letzten Quartal sind sie um 28% gewachsen und jetzt um 37%, also das war schon eine wirklich faustdicke Überraschung tatsächlich, also damit hat der Markt überhaupt nicht gerechnet, wie man dann natürlich eben auch an der Kursentwicklung auf die Zahlen dann sieht. Der Umsatz, der lag bei 200,6 Milliarden Dollar und das ist deutlich über dem Konsens gewesen. Also selbst die optimistischen Schätzungen lagen lediglich bei 197 Milliarden. Und das ist also wirklich ein klarer Beat gewesen. Und das erste Mal, dass Amazon in einem Quartal die 200 Milliarden Dollar Grenze überschritten hat. Also läuft bei Amazon. Der operative Gewinn, der hat sich ebenfalls stark entwickelt. 27,5 Milliarden. Und auch das ist deutlich mehr gewesen, als der Markt erwartet hätte. Denn hier lagen die Erwartungen bei lediglich 23,6 Milliarden. Und die operative Marge ist auch nach oben gegangen auf 13,7%. Hier lagen die Schätzungen bei 12%. Also durch die Bank weg wirklich klare Beats dann hier gehabt. Und ja, Amazon ist halt sehr nahe immer auch so an der Entwicklung von ABS dann dran. Deswegen die Aktie, ja, sie ist okay gelaufen, aber jetzt auch so die letzten Jahre ist sie eine der schwächsten GAFAM-Aktien dann gewesen, also auch über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Also so seit der Corona-Euphorie ist nicht mehr so viel passiert, aber wir haben ja da auch immer wieder mal drauf hingewiesen. Also operativ gesehen hat Amazon vieles, vieles richtig gemacht. Sie haben jetzt zwar wieder gesagt, dass sie auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, auch wegen Speicherpreisen tatsächlich. Also sie haben die CapEx auf 220 Milliarden taxiert in dem Jahr. Aber bei Amazon ist es halt anders als bei Meta, da eben auch viel in die eigene Infrastruktur reinfließt, was dann halt eben auch wieder ihr E-Commerce-Geschäft angeht, ihre Cloud und so weiter. Und das sind halt alles Themen, in denen Meta halt nicht so wirklich mit drin ist. Also gerade was eben die Cloud-Infrastruktur dann angeht, da rechnet man eben damit. Oder Andy Jassy hat ja auch Anfang des Jahres schon mal gesagt, also dass das meiste, was ausgegeben wird, sich auch direkt refinanziert tatsächlich. Und bei Amazon sieht man das auch wirklich schon an den Ergebnissen, beziehungsweise in den nächsten Quartalen könnte sich hier eben auch noch einiges auftun. Und durch die Bank weg haben die Zahlen halt eben einfach wirklich sehr positiv dann überrascht. Und das hat man dann eben auch gesehen. Also das Net Income, das lag bei 62 Milliarden Dollar. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass da auch ein Einmaleffekt mit dabei war von 53 Milliarden. Aber dann in solchen Fällen kann ich euch als Tipp geben, schaut immer auf das Operating Income. Und auch das hat sich hervorragend entwickelt. Im Vorjahr war man bei 19,2 Milliarden und jetzt bei 27,5 Milliarden. Denn da sind in der Regel diese Einmaleffekte eben nicht mit drin. Also auch da deutlich zweistelliger Anstieg, weshalb ich sagen kann, also man konnte eigentlich kein wirkliches Haar in der Suppe finden bei den Amazon-Zahlen. Und ja, oder doch, wenn man eines finden möchte vielleicht, dann ist es der Ausblick gewesen. Da hat man einen Nettoumsatz zwischen 197 und 202 Milliarden angepeilt. Da hatte die Wall Street mit 204 Milliarden gerechnet. Ja. Aber man sieht, das hat dieses Mal keinen Abbruch abgetan. Und es lag meiner Meinung nach vor allem an dem Momentum, den die Cloud eben aktuell hat. Ja. Weil bei Amazon ist eben der Umsatz nicht immer ganz so wichtig, weil sie ja auch so, was die Nettomargen angeht, eins der schwächsten Unternehmen sind. Da macht dann so die ein oder andere Milliarden beim Umsatz oft nicht ganz so viel aus, weil man halt eben an anderer Stelle vor allem mit der Werbung und mit ABS sein Geld verdient. Und das sind halt eben nicht so diese umsatzstarken, sondern vor allem halt eben die gewinnstarken Segmente. Weshalb ich sagen kann, als Aktionär vollends zufrieden mit den Zahlen. Das ist sehr überzeugend gewesen und für mich auch weiterhin das Unternehmen, um das ich mir wenig Sorgen mache, obwohl die Performance ja die letzten Jahre tatsächlich meist eben eher weniger gut im Gegensatz zu den anderen großen Big Techs dann war.
Genau, jetzt hast du ja schon fast alles gesagt. Ne? So ein paar spannende Aussagen vielleicht noch aus dem Call. Also es war jetzt das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen bei der Cloud und wir reden ja jetzt hier mittlerweile, über 40 Milliarden sind es glaube ich im Quartal gewesen. Ja, also war jetzt das stärkste Wachstum seit 18 Jahren bei dieser Größe, ist unfassbar. Ne? Also wirklich unfassbar. Und das Krasse ist, dieses eigene KI- und Chip-Geschäft, ne? Die haben ja diese Trainium-Chips, die sind dreistellig gewachsen, auch die haben mittlerweile eine Runrate von 25 Milliarden, also nochmal ein neues Business, was direkt wieder so groß geworden ist. Und zu der Frage, gibt es Überkapazitäten oder nicht, wurden natürlich auch gefragt. Und da wurde jetzt gesagt im Call, der Löwenanteil der Kapazität, die man 2027 hinzufügen wird, also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr, ist bereits reserviert. Und auch ein beträchtlicher Teil der Kapazität für 2028 ist bereits reserviert. Also es ist ja wirklich eigentlich unglaublich, ja. Also und da wäre man ja wirklich dumm, wenn man bei der Nachfrage nicht weiter Gas gibt beim Ausbau. Und muss natürlich auch sagen, die Kunden müssen dann auch bezahlen können, aber weiß nicht, ne, wer da, also wir haben natürlich auch Abhängigkeiten von Anthropic und so weiter, aber es ist schon ein krasses Business einfach. Ne? Und vielleicht nochmal die Frage, ob Amazon nicht auch ein eigenes Top-Modell, also ein eigenes Frontier-Modell bauen möchte. Und da sagen sie auch, und das stimmt auch meiner Meinung nach, dass AWS und Amazon ein erfolgreiches Geschäft auch ohne so ein Top-Frontier-Modell bauen kann, ne? Weil es in Zukunft nicht ein Modell geben wird, welches die Welt regiert, sondern man hat verschiedene Modelle und alle diese Modelle kann man natürlich auch bei AWS nutzen und mieten über diese Bedrock-Plattform, die sie haben. Also von daher hast ja gesagt, denen kann es eigentlich egal sein, ob jetzt da irgendwie OpenAI führend ist oder Anthropic oder irgendwelche chinesischen Modelle. Solange die auf den AWS-Server laufen, verdient Amazon mit. Ja, so kann man es eigentlich ganz, ganz einfach sagen. Also ja, unterm Strich, das war wirklich gut. Und wir haben es ja gesagt, also Amazon ist halt so eine langfristige Wette. Sie nehmen immer sehr viel Geld in die Hand und ist die das hier und jetzt oft egal. Aber so langfristig sind sie halt die absoluten Platzhirsche. Und umso länger diese Aktie seitwärts läuft, und ich glaube irgendwann, die haben ja auch dieses Satellitengeschäft und so weiter, wird dann mal die Explosion kommen. Von daher bin ich da auch weiter optimistisch. Ne? Aber man brauchte zuletzt sehr viel Geduld, hat nicht so viel Spaß gemacht, die Aktie, aber ist für mich so ein Buy and Hold einfach.
Genau. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dafür da lasst. Kommentiert mal, welche Zahlen euch am meisten überrascht haben die Woche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder. Schönes Wochenende euch. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.